Andrea Kimi Antonelli feiert seinen dritten Rennsieg in Folge und baut auch seinen Vorsprung in der WM aus. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel 1 Insider Ralf Bach. Hallo Ralf.
Hallo.
Ja, Antonelli hat es wieder geschafft. Mit dem Undercut ist er am Ende an Norris vorbeigekommen. War das auch das rennentscheidende Manöver praktisch dann?
Ja, muss man so sehen. Und Norris hat ja versucht, ihn zu jagen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du vorne wegfährst oder hinter einem bist. Und wenn du Autos fast auf Augenhöhe hast, das waren die beiden mehr oder weniger, dann hast du halt den Vorteil, wenn du vorne bist und dann kannst du auch nicht überholen. Und er hat es versucht, ihn zu jagen. Antonelli ist super gefahren, keine Fehler gemacht und deshalb hat er das Rennen gewonnen. Ja, der Undercut war wahrscheinlich deshalb, kann man das genau sagen, aber von der Erfahrung her war das der Schlüssel zum Sieg. Und allerdings auch verdient. Ich meine, er stand auf Pol und hat das dritte Rennen hintereinander gewonnen. Also Schlüssel zum Sieg war der Undercut, ja, aber der verdiente Mann hat meiner Meinung nach auch gewonnen.
Toto Wolff spricht von der besten Fahrt, die er bisher gesehen hat von Antonelli. Würdest du das so unterstreichen, auch so mit dem Dauerdruck des Weltmeisters im Hintergrund, also hinter ihm?
Ja. Wenn Toto das sagt, er hat ja jedes Rennen hautnah verfolgt, dann würde ich mal sagen, lassen wir das mal so stehen. Mehr als fehlerlos fahren und ein Rennen gewinnen unter Druck kannst du ja auch nicht machen. Ich meine, das ist jetzt ein Rennen und er hat jetzt drei gewonnen und jetzt er ist auch in Suzuka nicht schlecht gefahren. Und die einzige Schwäche, die sie haben, sind immer noch ein bisschen die Starts, aber auch die werden besser. Also Antonelli ist voll im Flow, wie man so schön sagt, hat er 20 Punkte, muss ich richtig, ja, ich glaube 20 Punkte Vorsprung vor Russell, der auch noch sein Teamkollege ist. Und ja, von den reinen Ergebnissen gibt es gerade einen klaren Nummer 1 Piloten.
Ja, gut, in China hatte Russell, glaube ich, im Qualifying die Probleme. In Japan haben sie das Setup gemeinsam verbockt, dass er auch im Rennen nicht konkurrenzfähig war. Und jetzt war es ja die Strecke. Klar, es sind immer wieder so Sachen, die dazukommen. Denkst du aber, das wird noch ein spannendes Duell zwischen den beiden oder wird da Antonelli jetzt die Oberhand behalten?
Nee, ich glaube, da ist noch gar nichts entschieden. Aber er hat erstmal das Selbstbewusstsein jetzt nicht mehr unbedingt beweisen zu müssen, dass er Rennen gewinnen kann. Er hat das schon dreimal jetzt geschafft, jetzt, wie gesagt, unter großem Druck. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Aber er ist immer noch sehr jung und das heißt nicht, dass er ohne Fehler die Saison jetzt zu Ende fahren wird. Das wird wahrscheinlich passieren, was auch ganz normal ist. Das ist allen Champions schon passiert. Aber er ist auf dem richtigen Weg, eindeutig. Und der sich Gedanken machen muss, ist jetzt der Jäger Nummer 1. Und der ist im eigenen Team und heißt George Russell. Wobei Russell und Miami passt nicht zusammen, das hat auch selbst gesagt. Es gibt so Rennstrecken, da fährt man am besten gar nicht hin. Und jetzt die nächsten Rennen, besonders Kanada, wo jetzt die Updates kommen von Mercedes, die ja auch einem Fahrer vielleicht mehr liegen können als dem anderen, das hat man ja auch bei anderen Teams schon gesehen. Wenn die Updates jetzt ein bisschen mehr für Russell sind, dann kann sich das ganz schnell wieder drehen. Aber ich sag mal, das Selbstbewusstsein ist im Moment auf Antonellis Seite.
Ja, also er hat ja jetzt auch dann Antonelli selbst ein bisschen stark gemacht, wie man das auch so im Fußball gerne sagt. Ja gut, Russell, letztes Jahr hat er in Kanada gewonnen, da hat Antonelli sein erstes Mercedes-Podium gefeiert. Also ich würde mal sagen, das ist auch eine Strecke, die liegt beiden. Ne?
Ja, sowas gibt's. Also so eine Grund-DNA, die sowohl Autos, egal welcher Reglementsphase und so als auch Fahrern liegt, Kanada gehört ist auf jeden Fall eine Mercedes und Russell und Antonelli-Strecke. Nutzt Russell aber nichts, wenn Antonelli weiterhin ihn so im Griff hat. Und du sagst, ja, er hat ihn ein bisschen stark gemacht. Ja, aber da Antonelli hat einfach das Paket, das er zur Verfügung hatte, auch das sein eigenes, hat er einfach besser geschnürt die letzten Rennen. Russell, es liegt ja auch ein bisschen am Fahrer, wenn du ein falsches Setup machst. Das hat auch Verstappen schon gemacht, dass er gesagt, er lag daneben und Antonelli, vielleicht hat er mehr auf die Ingenieure gehört, keine Ahnung, aber hat es einfach besser hingekriegt. Das kann man jetzt so oder so sehen. Und es wird auf jeden Fall spannend und ich bin dankbar, dass Russell schon ein Rennen gewonnen hat und eigentlich außer Zweifel steht, wenn dass er schon Druck machen kann. Weil sonst wäre es vielleicht eine öde Situation.
Ja, und 20 Punkte ist ja auch noch alles drin. Und wir sind ja immer noch früh in der Saison. Das kann man auf jeden Fall noch drehen. Ja, Norris lange im Kampf um den Sieg dabei. Und im ersten Stint auch noch Leclerc. Die drei haben sich da so ein bisschen gegeben. Aber im zweiten Stint hat dann Leclerc gar keine Rolle mehr gespielt. Der hat sich dann eher nach hinten orientieren müssen, mit Piastri um Platz 3 gekämpft. Hat dich das da überrascht, dass Ferrari dann da doch ein bisschen die Luft ausgegangen ist?
Ja, vor allem, weil sie selbst gedacht haben, sie sind eher im Qualifying schlechter und im Rennen stärker. Es war aber eigentlich umgekehrt. Also Ferrari hat schon enttäuscht im Rennen. Auch Hamilton hatte nicht den Speed, den man nach diesen 70% neuen Aerodynamik-Teilen, glaube ich, haben sie selbst gesagt. Also dem Riesen-Update, von dem man sich so viel versprochen hat. Das war ein Rückschritt. Trotz neuem Auto, sage ich mal, ein Rückschritt. Warum auch immer, vielleicht haben die Teile doch nicht so funktioniert, vielleicht nicht so in Miami, vielleicht sehen wir das in Kanada und Barcelona dann anders. Aber rein von Erwartungshaltung hat Ferrari im Rennen enttäuscht, das muss man so sagen.
Ja, Leclerc am Ende dann ja auch noch mit der Strafe, also decken wir das auch mal eben ab. 20 Sekunden hat er bekommen. Er hatte diesen Dreh an dieser schnellen Rechtskurve des ersten Sektors und ist dann auch noch eingeschlagen und ist dann mit beschädigtem Auto die ganze Zeit die Schikane ausgelassen. War das auch der Grund für die Strafe?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist er mit dem Beschädigten, hat er das beschädigte Auto als Grund genommen, warum er die Schikanen ausgelassen hat. Aber die Vier sagt ja, Moment, so oder so, es ist auf jeden Fall Tracklimit und da kriegst du normal eine Durchfahrtsstrafe für das, was er gemacht hat. Da das Rennen aber zu Ende war, wird eine Durchfahrtsstrafe auf 20 Sekunden gelegt und die 20 Sekunden, die sie ihm draufgepackt haben, halt dazu geführt, dass am Ende nur Achter war. Profiteure waren Hamilton und Colapinto. Für Verstappen, der auch eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt hat, sich gar nichts geändert, war ja Leclerc nach hinten versetzt worden ist. Also hat sich da nichts geändert. Verstappen 5 Sekunden hat übrigens gekriegt, weil, das konnte man auch sehen, er nach dem Boxenstopp zu früh über diese weiße Linie gefahren ist.
Genau.
Also er hat sie zumindest berührt und es entspricht nicht dem Reglement, man darf es nicht und dann ist es, man konnte es auch eindeutig sehen und dann kriegst du halt 5 Sekunden, so ist das eben.
Ja,
die wollten. Aber wie gesagt, die haben sein Ergebnis nicht beeinflusst.
Die wollten sich nochmal auch mit einer weiteren Perspektive bestätigen nach dem Rennen, deswegen, und die stand im Rennen nicht zur Verfügung, deswegen gab es die Strafe auch erst nach dem Rennen. Aber hast du ja schon gesagt, die hatte keine Auswirkung auf seine Position. 20 Sekunden für Leclerc mit dem beschädigten Auto abzukürzen, findest du die Strafe zu heftig oder genau richtig?
Es ist das Reglement, die FIA hat das begründet und die Begründung lässt jetzt keine Zweifel, dass das genau die Strafe ist für das Vergehen, das Leclerc begangen hat. Also ich denke, es war okay. Es war auch okay, das mit Verstappen, beide Strafen für mich gerechtfertigt. Mhm. Also sollten wir da den Deckel drauf machen und nicht groß diskutieren. Ich denke, damit kann man leben.
Alles klar. Dann, ja, Verstappen am Ende Fünfter geworden, ist dann auch an Leclerc vorbeigekommen und hat er sich generell im Mittelfeld gut durchgekämpft. Carlos Sainz hat sich dabei beschwert. Verstappen da ja sehr aggressiv in der letzten Kurve gewesen, hat innen reingebremst, den Sainz so ein bisschen rausgedrückt, wie wir das oft im Rennen gesehen haben, dass Verstappen, kennen wir ja von Verstappen, dass der innen immer aggressiv reinbremst und den Außenpiloten verhungern lässt. Sainz war das ja aber jedenfalls zu viel in der Situation. Wie hast du das für dich bewertet?
Ist Jammern auf hohem Niveau. Sainz hat ja noch was dazu gesagt. Verstappen rechnet damit, wenn er mit Mittelfeld, sogenannten Mittelfeldautos sich duelliert, dass die Rücksicht auf den nehmen und er genau weiß, dass die ihn eher vorbeilassen, als zu hart zu fahren. Dann hätte Sainz halt härter fahren müssen, fertig. Und da hat die FIA nicht reagiert. Für die FIA war diese Aktion okay, im Gegensatz zu einer Aktion vorher, als Max Lewis Hamilton überholt hat, den hat er wirklich ein bisschen zu weit rausgedrückt. Deshalb hat die FIA gesagt, oder bevor die FIA das sagen konnte, das Team ihm schon gesagt, gib den Platz wieder zurück. Das hat er dann gemacht bei Hamilton und bei Sainz war es dann wohl eine andere Situation, die nicht bestraft wurde. So ist das eben.
Ja, da gibt es ja diese Regeln. Das war auch alles Verstappens gutes Recht, wenn man im Scheitelpunkt dann so und so vorne ist und vor dem Kurveneingang und sich so ranbremst auf der Innenseite, dann gehört dir auch die Kurve und er hat die Linie auch gehalten und genug Platz gelassen, war aggressiv, aber er hat sich auch schon an die Regeln gehalten, auch wenn es natürlich immer ziemlich wild aussah. Also auch nach dem Rennen hat es nochmal nachgelegt, er hat sich dann nicht im Eifer des Gefechts danach beruhigt. Also der ist da auf jeden Fall mächtig sauer. Verstappen hatte ja am Anfang diesen Dreher nach dem Start. Sah das für dich ungewöhnlich aus? Auto war ja eigentlich nach der ersten Kurve schon wieder so stabilisiert. War da zu viel Deployment vom Elektromotor?
Es ist ungewöhnlich, dass Max solche Fehler macht. Er hat ihn gemacht, warum auch immer. Vielleicht waren die Reifen doch noch nicht so ganz auf dem Niveau, dass er für dieses Fahren am Limit gebraucht hätte. Keine Ahnung. Ich meine, er hat das Auto auch sehr schnell wieder unter Kontrolle gehabt, hat natürlich einige Plätze verloren. Vielleicht wollte er zu viel, weil das Qualifying ja viel besser war, als man bei Red Bull erwarten konnte. Und vielleicht hat er da dann schon wieder den süßen Duft der Führung oder des Sieges gehabt. Und dann will man manchmal zu viel. Es war ein Fehler, warum auch immer. Und das hat ihm... Ja, ich weiß nicht, ob ihm was gekostet hat. Jedenfalls, der Rennspeed von Red Bull war gut, besser als erwartet, aber das Qualifying, denke ich, das war Max, da hat er das Auto doch ein bisschen besser platziert, als es dann im Rennen war. Heißt aber nicht, dass der Red Bull nicht gut war, nur er hatte nicht das Niveau, das zweitschnellste Auto auch im Rennen zu sein, wie im Qualifying. Das heißt, ich glaube, er kann mit dem 5. Platz ganz gut leben.
Ja, gut, am Anfang war er mit der schnellste auch da im Mittelfeld, dann ist er halt recht früh auf die harten Reifen gegangen und die sind dann Richtung Ende halt ein bisschen ausgegangen. Ne?
Ja, das kann man jetzt nicht so, das müsste man jetzt genau analysieren, was mit einer anderen Strategie ohne Dreher möglich gewesen wäre. Ich vermute aber, dass der Red Bull im Rennen nicht ganz das Tempo von Mercedes, also Antonelli Mercedes und Norris McLaren hatte. Vielleicht wäre er Dritter geworden. Kann schon sein, aber ich glaube, ein Sieg wäre nicht dran gewesen.
Okay, auch da deine Einschätzung. Aber den Red Bull hat er schon ganz sportlich direkt wieder eingefangen, ne? Und ist dann, was weiß ich, was war
das? Das war ein Riesenstand. Das sah schon verwegen, aber auch gekonnt aus.
Ja. Und bei Leclerc übrigens
noch. Es gibt schon viele, die sagen, ja, das war reines Glück. Du kannst in dieser Situation so ein Auto gar nicht so punktgenau wieder nach vorne drehen, sage ich mal. Aber es war halt Verstappen. Das muss er selbst wissen, ob es reines Glück war oder ob da die Reflexe wieder mal so waren, dass er genau bei dem Fehler, bei dem Dreher dann alles trotzdem danach richtig gemacht hat.
Vielleicht nur Glück dabei, dass ihm keiner reingerauscht ist. Also da haben wir auch alle
mitgespielt.
Ja. Und bei Leclerc, der Dreher, was war da die Ursache? Also er meinte, er nimmt es auf seine Kappe, aber auch da könnte es sein, das hat er auch selber gesagt, dass er zu viel Elektromotor plötzlich zugeschoben hat.
Ja, ist schwer von außen zu sagen, aber wenn der Fahrer das sagt, dass plötzlich das Heck ein bisschen mehr kam, aufgrund, ich sag mal, des Antriebs, der größer war, als er gedacht hat, und dann noch ältere Reifen, glaube ich, kann man das schon so stehen lassen. Was er mit dem Fehler dann meint, dass er vielleicht das vorher hätte erkennen müssen, dass wenn sowas passiert, die Reifen halt nicht mehr so am Leben sind. Und ich glaube, das meint er damit, dass er zu viel wollte. Das sollte man, ich glaube, er wollte einfach zu viel. Deshalb nimmt er das auf seine Kappe.
Ja. Gut, Ralf, dann Verstappen Teamkollege Isaac Hatcher, für den war das Rennen in der 5. Rennrunde schon vorbei. Der ist in dieser engen Schikane links eingeschlagen und dann war die Aufhängung kaputt und dann ist er direkt in die nächste Bande rein. Hat sich tierisch aufgeregt, hat man ja auch gesehen und war nach dem Rennen natürlich auch total enttäuscht. War auch gut auf dem Vormarsch. Ich meine, 13., 14. war er da schon, ist aus der Box losgefahren. Ja, mega Ernüchterung für den Franzosen.
Ja, das war das erste Wochenende, wo er so richtig die Klatsche gekriegt hat. Aber er sah 3 Wochenenden davor ganz gut aus. Also wenn man das so will, steht es immer noch positiv 3-1. Allerdings durch das neue, ich sag mal die neuen Updates, wenn das so ist, dass jetzt Max wieder sein Auto hat, er hat ja selbst gesagt, vorher war er nur Passagier, jetzt fährt er wieder das Auto, jetzt macht das Auto mehr, was er will und nicht das und nicht umgekehrt. Wenn das dann jetzt die Trendwende ist und Hatcher nicht damit klarkommt, dann hat er ein Problem. Das haben wir aber gestern schon gesagt, er muss jetzt das analysieren. Es war von Anfang an für ihn schwierig und das Rennen war einfach nur noch das negative i-Tüpfelchen von dem ganzen Wochenende, wenn man seinen Vergleich mit Verstappen sieht. Mund abwischen, weitermachen, gucken, dass in Kanada besser wird und nicht zu sehr sich unter Druck setzen und jetzt den gleichen Fehler, den viele Verstappen-Teamkollegen vorher gemacht haben, immer gucken, wie kann ich schneller sein als er, wie kann ich genauso schnell sein, was muss ich machen? Und das führt dann zu so einer Negativspirale, wo du immer weiter hinterherfährst. Und er muss einfach nur sein Ding machen, am besten nur so gucken, dass das Auto ihm passt und erst nachdem er gefahren ist, gucken, wie die Zeit des anderen war. Also es maximal aus sich rausholen, wenn das nicht reißt, dann sich damit abfinden.
Ja, auch das hast du auch schon so oft gesagt bei den Verstappen-Team-Kollegen. Es ist wirklich ein Déjà-vu. Immer mal wieder, wenn wir hier über die Verstappen-Team-Kollegen sprechen. So, wir bleiben noch einmal kurz im Land der Zwischenfälle. Wir hatten diesen Überschlag von Gasly, der wurde von Lawson getroffen, auch in der letzten Kurve. Also, da kommt noch diese rechts, aber ich sag mal, die letzte scharfe Kurve. Es gab keine Strafe für den Neuseeländer. Für beide war das Rennen vorbei. Ja, also bei Lawson haben sie auf eine Strafe dann verzichtet. Der hatte ein technisches Problem im Getriebe. In dem Zwischenfall hat dann da irgendwas nicht gepasst, dass er dann nicht richtig schalten und bremsen konnte und dann das Auto nicht richtig verzögert hat. In diesem Sinne, Ralf, kommen wir zu Audi. Da, apropos Getriebe, passt da ganz gut. Nico Hülkenberg, für den war das Rennen nach 7 Runden schon vorbei, eben Getriebeproblem. Ja, das war ja der beststartendste Audi und bei den ganzen Ausfällen hätte man vielleicht abstauben können, wobei die Pace jetzt auch von Bortoletto nicht punktetauglich war. Ja, nixer Rückschlag für die Audianer, ne?
Ja, die haben das schnellste Feuerzeug der Welt gebaut, glaube ich, im Moment. Das ist das einzig Positive. Also, die müssen jetzt so schnell wie möglich die Zuverlässigkeit in den Griff kriegen. Also, tut mir leid, das ist das A und O und die Basis. Sonst kannst du nie beweisen, dass du es wirklich drauf hast. Weil du musst zwei Autos an den Start bringen, wenn es geht, und gucken, dass die so weit wie möglich vorne stehen. Das sind im Moment glänzt nur einer von den Vierringen. Die anderen drei, die wirken ziemlich verrostet. Also das Image von Audi ist im Moment nicht so gut. Egal, was, ob neues Team oder nicht. Nee, es ist kein neues Team. Und die Probleme, die Audi hat, die kann man nicht erwarten. Die kann man auch nicht akzeptieren. Also nochmal, die Zuverlässigkeit ist doch das, die Basis von allem. Das muss man doch erwarten bei denen. Und wenn die ein eigenes Getriebe bauen, das immer kaputt geht oder oft kaputt geht oder anfällig ist oder Hydraulik, was auch immer. Nee, das ist egal, was es ist. Die müssen das jetzt in den Griff kriegen. Also das Image ist nicht gut.
Ja, vor allem, wenn man, wie gesagt, diese 5 Wochen hat, um sich auf dieses Wochenende vorzubereiten. Jetzt haben sie dann nochmal 3 Wochen Pause. Wie ist da so deine Audi-Prognose? Werden die öfter mal, vielleicht mal Punkte kämpfen und vor allem, was machen sie mit dem Zuverlässigkeitsproblem? Werden sie das ausmerzen können?
Ich arbeite da nicht. Man muss von außen aber sagen, ja, wenn ich Flavio Briatore wäre, der ja kein Techniker ist, der setzt seine Leute so unter Druck, nimmt die zusammen und sagt so, Freunde, das Erste, was wir jetzt machen, ist, ihr sorgt dafür, dass wir zuverlässig werden. Und dann fangen wir an, das Auto weiterzuentwickeln und nicht umgekehrt. Ich denke, das muss Binotto jetzt auch machen. Einfach sagen so, Planänderung, so kann es nicht weitergehen. Guckt, was die Probleme waren, guckt, wie wir die Probleme lösen. Das ist das ganz oben auf der To-Do-Liste steht das jetzt. Und dann, wenn wir das im Griff haben, dann fangen wir an, das Auto richtig schneller zu machen. Und nicht beides zusammen oder umgekehrt. Weil du kannst, das schnellste Auto kann ich gewinnen, wenn es dauernd stehen bleibt.
Ja, haben wir auch oft schon in der Geschichte der Formel 1 gesehen. Ja, und ich hatte ja gestern gesagt, Williams wird jetzt auch gefährlich. Beide Williams vor Audi gekommen, Sainz und Albon nehmen 3 Punkte zusammen mit und dann Bortoletto eben nur auf der 12. Behrmann da auf der 11. Über wen wir natürlich auch noch sprechen müssen, Ralf, Franco Colapinto, 7. Ja. Platz, Punkte. Gut, jetzt der Vergleich zu Gasly, der hinkt jetzt im Rennen, weil der ja ausgeschieden ist, aber der kommt immer besser an Fahrt, ne?
Ja, der hinkt, aber Gasly war hinter ihm, als er ausgeschieden ist. Und im Qualifying stand ja Colapinto aufräumen. Also jetzt kann man nicht sagen, es war nur wegen Gaslys Ausfall. Nein, Colapinto war im Qualifying schneller, stand vor Gasly und Gaslys Ausfall ist passiert, aber Colapinto vor ihm. Also das kann man jetzt einfach nicht so spekulieren, dass das nur wegen Gasly war. Nee, der Junge ist richtig gut gefahren. auch sauber und fehlerfrei und schnell im Rennen, im Qualifying ja auch. Klar hat der Alpine einen Riesenschritt gemacht durch den Mercedes-Motor, aber ich meine, jeder weiß, was er für eine Fangemeinde hat, aber irgendwie passt alles zusammen. Er fährt zu dem Messias oder nicht Messias, zu Messi und fährt danach wie ein junger Gott. Also irgendwie hat ihm das schon, ich weiß nicht, was die da besprochen haben, aber ich habe so gelesen, er hat gesagt, ja, das hätte ihn mental viel stärker gemacht, das Treffen mit seinem Idol Leo Messi. Kann ja sein. Ist ja auch egal, wenn das ihn so stark macht. Also Colapinto ist für mich einer der Gewinner des Miami-Wochenendes, eindeutig.
Ja, hat er sich eine kleine Segnung abgeholt. Ja,
Ja.
wie geht das jetzt in der WM weiter? Wird Antonelli öfter jetzt mit Russell wieder kämpfen? Wird McLaren öfter vorne mitmischen? Wie ist es mit Ferrari, Verstappen? Wie ist da so deine Prognose auch so vielleicht ganz weit gesehen? Dürfte das für dich immer noch einer der Mercedes-Piloten werden im WM-Kampf? Oder ist das jetzt, wo es so ein bisschen enger mal war an dem Wochenende, noch keine klare Sache für dich?
Ja, man muss das schon ernst nehmen, die ersten 4 Saisonrennen. Ich meine, 4 Rennen, 4 Mercedes-Siege. Und der letzte jetzt mit dem blitzsauberen Antonelli, der ohne große Updates doch noch zustande kam. Die alle anderen haben aufgerüstet, Mercedes nicht und gewinnen trotzdem. Es war zwar knapper als davor, aber sie haben trotzdem gewonnen. Wenn jetzt die Updates von Mercedes greifen, die jetzt bringen, ab Kanada. Ja, dann haben wir ja wieder den Vorsprung, mehr oder weniger. Und dann muss man natürlich sagen, dass es wenn das so weitergeht, ist es klar, dass die beiden Mercedes-Piloten dann die Favoriten sind und das unter sich ausmachen. Das ist erstmal da drin. Jetzt weiß man aber nicht genau, weil es ja die ganz neuen Autos bei diesem Reglement sind, wie weit die jetzt trotz der Update schon sind. Das heißt, wer jetzt am meisten Entwicklungspotenzial hat, der wird am Ende die Nase vorn haben. Mercedes ist der klare Favorit, Ferrari habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil die wirken jetzt so ein bisschen zerbeutelt und zerknirscht, weil sie sich mehr erwartet haben. Und das merkt man auch an dem Gesicht der Fahrer, die glauben jetzt, bei Leclerc merke ich, der glaubt nicht an die Stärke von Ferrari mehr. Er sagt es zwar nicht, aber die ganze Körpersprache sagt mir, oh, wir haben fast unser Pulver schon verschossen. Das steht da zwischen den Zeilen. Das werden wir sehen. McLaren ist auf einem guten Weg. Und Red Bull, ja, wenn die es nochmal hinkriegen, das Auto bei den gleichen Schritt zu machen, wie sie ihn jetzt gemacht haben für Miami, dann muss man auch Max noch auf der Rechnung haben, weil wenn der ein Auto hat, mit dem er gewinnen kann, dann gewinnt er auch.
Ja, was natürlich auch noch ein Thema werden könnte, inwieweit wird wirklich dieser Verdichtungstrick, der ab 1. Juni verboten wird, Mercedes schwächen und dann haben wir noch Adu, da kann er zumindest Ferrari dann für diesen Spitzenteams auch noch nachrüsten, ob die dann da vielleicht auch nochmal hoffentlich davon profitieren, muss man sagen. Also wäre traurig, wenn sie ein Update bringen, was nichts bringt. Also da bleiben wir mal gespannt. Ralf, jetzt haben wir erstmal wieder 3 Wochen Pause, in 2 Wochen sind wir dann aber, na gut, eigentlich fahren wir schon 1,5 Wochen los, dann beim 24-Stunden-Rennen. Warst du schon mal am Nürburgring? Zum 24-Stunden-Rennen?
Ja, bald. Ich habe Walter Röhrmann verfolgt, als er den Gastauftritt
Oh.
hatte in den 90ern. Der war ja Porsche Werkspilot, dann haben sie ihm so 911er gegeben und er hat natürlich alles platt gefahren, was ihm in den Weg kam. Und dann gab es abends eine Regenschauer und mit typischem Nürburgring-Nebel. Und da ich eine Reportage über ihn geschrieben habe, immer an ihm dran war, hat er gesagt: Komm mal mit, die Rennleitung will was von mir. Also, als er das Auto abgegeben hatte. Und dann kam er da in den Raum und dann meinen die, Herr Röhrl, Sie haben auf dem Grünstreifen überholt. Und Walter, ja, wo denn sonst?
Ja.
Lassen wir
Legendäre
das mal
Geschichte
so.
von dir. Ja.
Rallye-Welt meinst du, ne?
Ja, mega, mega. Und
Er hat die
ansonsten.
Frage nicht verstanden. Er ist halt ein Volksfest, ne? Auf Rädern, so kann man sagen. Das ist, wenn das Wetter schön ist, die grillen ja da, das ist ja, das Rennen steht zwar im Mittelpunkt, aber das ist ja wirklich so auch ein Wochenende mit Grillen und Campen und da kommt ja alles zusammen.
Wo wir jetzt noch Max und eben Röhrl noch hatten, wo steht Walter Röhrl für dich? Klar, der ist ja vor allem im Rallye unterwegs gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mit verschiedenen Leuten immer spreche, für die ist halt Walter Röhrl der absolut beste Autofahrer der Welt. Wie siehst denn du den so in der Reihe der Legenden?
Genauso, er ist einer der größten aller Zeiten. Egal, was er gefahren ist, er hat mit jedem Auto gewonnen. Also in jeder Klasse, ob das Gruppe C hieß das damals, also Langstrecken-WM war. In der DTM hat er alle niedergemacht mit dem dicken, schwergewichtigen, wie er selbst gesagt hat, Omnibus V8. In Amerika hat er gewonnen. Ja, in Rallye muss man nicht reden. Und ja, und damals bei der Autozeitung, als er da angefangen hat, haben sie mir erzählt, also meine Vorgänger, sie hatten damals den Copazucar von Emerson Fittipaldi und den, ich glaube, Fiat, jedenfalls das Rallye oder den Opel, das Rallye-Auto, das Röhl da gerade zu dieser Zeit gefahren ist. Und dann haben sie die Autos getauscht am Nürburgring. Das ging damals noch. Und wie das auf der Schotterspiste ausging, ist ja klar. Fittipaldi hat kein Land gesehen. Und bei dem Formel 1, als Röhl sich reingesetzt, war der nur 2 Zehntel langsamer. Und das auch nur, weil er gesagt hat, ich kann in der Kiste ja kaum sitzen.
Ja.
Also, das sagt ja wohl alles.
Ja. Mehrfacher Weltmeister, der Herr Fittipaldi. Gut,
Und
Ralf.
Patrice hat mir mal eine Geschichte erzählt. Der wollte, die sind zusammen bei Lancia in der Gruppe C WM gefahren, also Röhl war mit Patrice und Alboreto. Patrice wollte unbedingt mal mit Walter Röhrl so eine Rallye, ich sag mal, Sonderprüfung nachahmen, sagen wir mal. Und da waren sie auch am Nürburgring und da gibt es ja so rund in der Eifel gibt es ja genug, ich sag mal, Pisten, wo man so eine Sonderprüfung simulieren kann. Und dann haben sie extra den Lancia damals, Stratos, glaube ich, war es, von Röhrl zum Nürburgring. Und dann war nicht Geisthöfer der Beifahrer, sondern Patrese. Und dann ist Röhrl losgefahren. Und das Problem war, es gab ja, die Strecke war ja nicht gesperrt oder abgesperrt. Sie haben halt drauf gehofft, dass da keiner im Weg steht. Und dann kommt Röhrl so, wie jetzt der dritte, vierter Gang. Plötzlich so ein altes Bäuerchen mit seinem Traktor steht im Weg. Auf dem Feldweg, Waldweg. Ja, was macht Röhrl? Er sieht kurz die Böschung, jetzt bin ich wieder beim 24-Stunden-Rennen, fährt rechts über die Böschung, überholt ihn, fährt weiter. Dann guckt er neben sich, ein Patrese war kaum noch zu sehen. Er hat sich zu Tode erschreckt, hat ihn angebrüllt danach, er wollte ihn umbringen und das war schon ein Erlebnis für ihn.
Ja, also da hat er auf jeden Fall was zu erzählen gehabt. Wer konnte schon bei Walter Röhrl mal mitfahren? Gut, Ralf, dann danke für deine Zeit, für deine Einschätzung und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder mit den Videos und ich denke dann auch, wir werden noch ein bisschen was in der Eifel machen, ne?
Ja, schauen wir mal. Alles klar.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.